Kannst du dich doch daran erinnern, was dein erster Berufswunsch war? Ich dachte mir gerade bei unseren Schulanfängern, ich hätte sie mal interviewen sollen. Was willst du eigentlich mal werden? Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, was die Kinder heute für Wünsche haben. In meiner Generation vor vielen, vielen Jahren war der große Wunsch, Lokführer zu werden. Also zumindest bei den Jungs. Oder vielleicht noch Rennwagenfahrer oder sowas. Oder wegen mir im heißen Sommer wie in diesem Jahr Eisverkäufer. Dann konnte man ja schön noch für sich was abzweigen. Ich weiß nicht genau, was die Mädchen damals machen wollten. In meiner Fantasie, glaube ich, wollten die alle Krankenschwester werden, oder? Was wolltest du früher einmal werden? Was war so dein Traumberuf? Bei mir war das anders. Meine Eltern erzählten mir, es soll stimmen, dass mein erster Berufswunsch war Missionar. Da merkt ihr schon, ich komme aus einer ganz frommen Familie, aus einer Brüdergemeinde und da wollen alle Missionare werden. Na, vielleicht auch nicht, aber bei mir war es so. Und der Hintergrund war, wir hatten sehr viele Missionare zu Besuch. Da kamen Leute, die Missionare waren in Afrika, in Südamerika und in Asien. Und die erzählten uns und auch uns Kindern eben die großen, die schönen Geschichten aus der Mission. Und das fand ich interessant. Und deswegen soll eines der ersten Worte, was ich sagen konnte, das Wort Missionar gewesen sein. Nun sagt ihr, der Holthaus war schon immer komisch und jetzt wissen wir warum. Aber es war so. Deswegen habe ich zur Mission immer auch bis heute eine besondere Beziehung. Und wenn wir heute Aussendung feiern von Familie Hofheinz und auch noch die Aussendung in gewisser Weise von Familie Hopfenmüller und wenn wir Familie Borchertz hier gesehen haben und dort die Weltkarte, wenn ihr da mal hinschaut, vielleicht habt ihr sie noch nie gesehen, das ist die Karte unserer Missionare, dann freue ich mich. Denn diese Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Missionsgemeinde ist und das ist gut so. Ich wollte also immer Missionar werden. Aber wenn ich heute zurückdenke auf die letzten Jahrzehnte, dann muss ich auch bekennen, dass ich manchmal froh bin, nicht Missionar geworden zu sein. Weil es ist in Deutschland doch auch ganz schön, oder? Und wenn ich so höre, dass Mission mitunter auch ein paar Schwierigkeiten mit sich bringt, und wenn ich so an diese Temperaturen denke, nun gut, wir hatten die im Sommer jetzt hier auch, oder an das Ungeziefer, oder an die Schwierigkeiten, weit weg zu sein von zu Hause, auch von seinen Lieben und nicht mal eben in 5 Minuten da zu sein. Und wenn ich dann denke an Schwierigkeiten, die manchmal auch in Missionsteams gegeben sind, dann muss ich zugeben, manchmal freue ich mich, dass ich hier geblieben bin, aber bin auch manchmal beschämt darüber. Und manchmal kommt mir auch der Gedanke, wie gut, dass wir die haben, also die da meine ich jetzt an der Missionswand, weil das sind ja dann eben auch so Entlastungen für uns. Wir müssen ja nicht gehen. Wir haben ja die Borcherts, wir haben ja die Hofheinzens, wir haben ja die Hopfenmüllers und wie sie alle heißen. Aber ist das gut und richtig? Ich möchte predigen über das Thema, hier bin ich, sende mich, warum wir alle Missionare sein sollen. Ich lese einen Text, einen sehr bekannten Text aus dem Alten Testament, aus Jesaja 6, die Verse 1 bis 8. Jesaja 6, 1 bis 8. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich bin verloren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde ist gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Ein erstes: Warum überhaupt Mission? Mission ist ja heute ziemlich umstritten. Warum gehen Leute, Christen, in andere Länder, um Menschen das Evangelium zu erzählen? Warum überlässt man diese Leute nicht sich selbst? Macht man die Leute damit nicht unglücklicher? Reißt man sie nicht aus ihrer Kultur heraus? Mission ist heute keine Selbstverständlichkeit. Und ich kann mich an viele Artikel auch in großen Tageszeitungen in den letzten Jahren erinnern, wo Mission von Christen kritisiert wurde. Warum eigentlich Mission? Ich glaube, dass dieser Text darauf eine Antwort gibt, allerdings nur ganz knapp. Die Antwort, warum Mission, finden wir in Vers 1, aber um genau zu sein, nur in Vers 1a, also in diesem ersten Teil des Verses. Der heißt nämlich ganz knapp: Im Todesjahr des Königs Usia. Das sagt dem normalen Bibelleser jetzt nicht so viel. Aber man muss wissen, in welcher Situation dieser Text nun geschrieben ist. Im Todesjahr des Königs Usia, im Jahre 740 vor Christus, war Israel in einer sehr schwierigen Situation. Es gab nämlich zwei große Probleme. Es gab einen inneren Abfall von Gott und es gab eine äußere Bedrohung. Der innere Abfall von Gott war so, dass das Volk Gott vergessen hatte. Das Volk Gottes lebte eigentlich ohne Gott. Und das Ganze wurde an der Person des Königs Usia deutlich, eines der großen, bekannten Könige Judas, der nämlich von Gott abgefallen war. Wir lesen das in einem Paralleltext im Alten Testament, in 2. Chronik 26, wie dieser König ein Rauchopfer brachte im Tempel, was gar nicht erlaubt war, das durften nur die Priester, weil er selber Macht haben wollte ohne Gott. Das heißt, es war eine schwierige Situation im Volk, dass die geistlichen Führer, also hier der König konkret, mit Gott nichts mehr zu tun haben wollten. Und da gab es eine äußere Bedrohung, nämlich das Volk der Assyrer stand vor der Tür Israels und wollte Israel erobern und hat das auch getan. Wenige Jahre später ist Israel überrannt worden von den Assyrern und es kam eine erste Gefangenschaft und das Volk Gottes war unter einer Besatzungsmacht. Und in genau einer solchen Situation spielt diese Geschichte in Jesaja 6. Und die Leute wussten das, als sie lasen im Todesjahr des Königs Usia, in welcher Situation das war. Innere und äußere Bedrohung, innerer und äußerer Zerfall eines Volkes. Und in einer solchen Situation schickt Gott seinen Boten, schickt Gott den Propheten Jesaja. Und liebe Geschwister, ich glaube, dass diese Texte des Alten Testamentes sehr viele Parallelen haben zu heute. Denn wir leben auch in einer Situation der inneren und äußeren Bedrohung. Wir haben jetzt keine militärischen Feinde wie Assyrien, aber wir haben in unserem Volk viele innere Feinde. Das ist der Konsum und der Materialismus, das ist die Religion der Deutschen heute. Es gibt viele Menschen, die auch anderen Göttern nachlaufen, auch in unserer Zeit. Und es gibt sehr viel zu tun, auch für uns Christen. Die Botschaft des Evangeliums brauchen die Menschen heute wie nie zuvor. Davon bin ich überzeugt. Wir haben weltweit 7 Milliarden Menschen. Davon sind nur 2 Milliarden Christen. Das heißt, 5 Milliarden sind nominell überhaupt keine Christen. Welch eine Herausforderung. Wir haben in Deutschland mehr als 80 Millionen Menschen. Davon sind wie viele Christen, da will ich mich jetzt mal lieber nicht festlegen, aber jeder von uns weiß, dass es nicht 100% sind. Ich würde behaupten, wenn es 10% sind, ist es eine realistische Zahl. Das heißt, 90% brauchen noch Jesus. Die Herausforderung ist riesig. Wir haben innere und mitunter auch äußere Bedrohungen, auch in unserem Volk. Deutschland ist Missionsland. Vielleicht eines der größten Missionsländer überhaupt, aber nur in dem Sinne, dass wir auch Missionare brauchen. Nicht nur die Länder unserer Missionare, die wir auf der Weltkarte finden. Also warum Mission? Weil die Not so groß ist. Ich möchte euch zweimal in diesem Gottesdienst ein Bild zeigen, wenn wir das zunächst einmal jetzt einspielen. Ein sehr berühmtes Bild, manche werden es kennen. Es stammt eigentlich im Ursprung von dem Gründer der Heilsarmee, William Booth. Ein Mann des 19. Jahrhunderts, der eine große Leidenschaft hatte für verlorene Menschen. Und er hat darüber mal eine Predigt gehalten mit dem Titel »Who cares?« Wer kümmert sich um die Menschen, die ohne Jesus verloren gehen? Und ein befreundeter Maler hat damals schon daraus ein Bild gemacht und hier sehen wir eine moderne Version dieses Bildes. Da sind Menschen, die kämpfen ums Überleben. Da sind Ertrinkende im Meer, in einem tobenden Meer. Und da gibt es eine Plattform und ein Fels und auf diesem Plattform, da leben die Christen. Und sie leben gut als Christen. Und sie haben viele Vergnügungen und sind unglaublich beschäftigt mit vielen Dingen. Aber wer hilft den Ertrinkenden? Und sehen wir noch die Not der verlorenen Menschen in unserer Zeit? Die Verlorenen, die innere und äußere Bedrohungen haben und die Jesus so dringend nötig haben? Who cares? Wer kümmert sich darum? Also warum Mission? Weil Menschen gerettet werden müssen. Weil Menschen Jesus brauchen. Und jetzt ein zweites. Das war also nur so ein halber Vers gerade. Warum Mission? Nun, weil im Todesjahr des Königs Josia so viel Not herrschte. Und jetzt ein zweites. Und das ist das Interessante an diesem Text in Jesaja 6. Die meisten Verse, die ich gerade gelesen habe, haben einen ganz anderen Inhalt. Die Verse 1b bis 4 am Ende sagen uns nämlich, wer hinter der Mission steht. In diesen vier Versen, das sind überhaupt keine Missionsverse, wird nämlich Gott beschrieben. Gott in seiner Größe und Gott in seiner Heiligkeit. Das ist ein sehr bildhafter Text, also Jesaja hat so eine Art Vision, könnte man sagen. Er sieht den Himmel offen und dann sitzt zunächst einmal Gott auf dem Thron. Wie so ein König. Jetzt fragt man sich, was hat denn das eigentlich mit Mission zu tun, mit Aussendung? Was hat das mit Wiedenest zu tun, ja, Missionshaus? Warum braucht Jesaja erstmal so vier Verse, um Gott zu beschreiben, bevor er dann zum Thema Mission kommt? Aber ich glaube, das ist sehr wichtig, dass Mission immer erst einmal mit Gott anfängt und nicht mit Menschen. Und lass mich das auch offen sagen, nicht mit Missionaren. Gott wird uns hier zunächst einmal vorgestellt als der Allmächtige. Er sitzt auf einem Thron wie ein König. Er herrscht. Ja, man könnte sagen, er hält alles in seiner Hand. Er ist derjenige, der in seiner Allmacht, dem ist alles möglich. Und wenn wir von Mission anfangen, dann reden wir nämlich oft über unsere Schwäche, was wir nicht können. Und wir können ja Leute nicht einfach so zum Glauben führen. So ad hoc in 5 Minuten mal eben. Und Missionare empfinden ja auch eine Ohnmacht in ihrem Dienst. Und es ist gut und wichtig, zunächst einmal zu sehen, wer ist denn eigentlich der Initiator von Mission? Wer ist der Ausgangspunkt aller Mission? Das ist unser allmächtiger Gott. Und genau das hat Jesaja hier erfahren durch seine Vision. Er sieht Gott als König, den Allmächtigen. Er ist der Größte, er ist die Majestät. Und dann sieht er noch was Zweites. Da sieht er Engel, Seraphim. Und die rufen etwas. Und zwar rufen die, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscher. Also er sieht auch die Heiligkeit Gottes. Und das gehört auch zum Thema Mission dazu. Denn Gott ist ein heiliger Gott und bei einem heiligen Gott kann es und darf es keine Sünde geben. Und da sind wir bei einem ganz zentralen Punkt, warum wir Mission brauchen. Warum brauchen denn die Menschen heute Jesus? Na, weil sie Sünder sind, weil sie Schuld haben, weil sie getrennt sind von Gott. Und genau das sagt unser Text. Ein heiliger Gott, der dreimal heilig ist, das ist sogar so, dreimal ist im Jüdischen immer so die höchste Potenz sozusagen, das Höchste, was es gibt. Der dreimal heilige Gott kann keine Sünde dulden. Er ist absolut rein. Er kennt keine Schuld. Deswegen brauchen wir Mission. Und dann ist auch wichtig, durch diese Vision, die er da hat, zu sehen, Mission geht immer von Gott aus. Das ist das Entscheidende. Mission ist keine Vorstellung und Idee des Missionshauses Bibelschule Wiedenest. Also euch in Ehren in Wiedenest, ich mag euch ja, euch gibt es seit über 100 Jahren, aber Mission ist schon viel älter. Mission ist ein jahrtausendaltes Programm, was es eigentlich schon seit dem Sündenfall gibt. Also seitdem der Mensch in Schuld gefallen ist, da hat Gott sofort sein Programm geändert und das Programm heißt seitdem Mission. Das Programm Gottes heißt, ich will meine Leute zurückhaben. Also die, die von mir getrennt sind. Und Gott schlägt seit dieser Zeit in seiner Strategie die Missionsstrategie. Und er sagt, ich möchte diese Menschen zu mir zurückhaben. Sie sollen wieder frei werden von der Schuld. Das heißt, dieser zweite Punkt bedeutet, Mission fängt nicht mit unseren Missionaren an. Mission beginnt mit Gott. Mit Gottes Heilswillen, mit Gottes Liebe und mit Gottes Gnade. Und weil Gott so groß und so heilig ist und so ein Missionsgott, brauchen wir auch keine Angst zu haben vor der Mission, weil es ist Gottes Sache. Und es ist Gottes Botschaft, es ist nicht unsere Botschaft. Es ist die Botschaft, die Gott wollte. Es ist Missio Dei, wie man so schön sagt. Es ist die Mission Gottes, für die wir stehen. Es ist die beste Nachricht aller Zeiten, weil sie von Gott kommt. Und Gott will Mission. Und jetzt was Drittes. Und manche würden sagen, jetzt kommen wir richtig zum Thema. Also nach dieser kurzen Beschreibung der Situation, nach der ausführlichen Beschreibung, wie Gott ist, kommt dann in Vers 5 bis 7 die Voraussetzung für Mission. Ich weiß nicht, wer heute Morgen hier sitzt und sagt, also ich wollte nie Missionar werden. Euch muss ich leider etwas in Frage stellen, weil ich glaube mal, dass ihr fast alle, die ihr heute Morgen hier seid, die Voraussetzung für Missionare mitbringt. Es gibt nämlich nur eine, ich überspitze jetzt etwas, eine Voraussetzung für Missionare. Die einzige Voraussetzung für Missionare, die du mitbringen musst, ist, dass du selber Jesus kennst. Und das kennen die meisten von euch. Und das hat hier mit diesen Versen 5 bis 7 zu tun, als nämlich Jesaja Gott auf dem Thron sitzen sieht, dann ist seine Reaktion, wehe mir, ich bin verloren. Wehe mir, ich bin ein Sünder. In dieser Situation der Gegenwart Gottes fallen ihm alle seine Sünden ein. Als er vor Gott steht, merkt er, ich kann gar nicht Missionar werden, weil wenn ich anderen von Sündenvergebung predigen soll, muss ich das ja selber erfahren haben. Und dann kommt eben, und das ist das Schöne jetzt, die Sündenvergebung nicht vom Menschen, sondern wieder von Gott. Und Gott schenkt dann einen Engel, wieder einen Seraphim, die sind da schwer aktiv gewesen, und er nimmt eine glühende Kohle und legt sie auf die Lippen des Jesaja, das ist ein Symbol für Reinigung. Und er reinigt ihn von seiner Schuld. Und das ist etwas, was Gott tut. Und ich glaube tatsächlich, dass das die entscheidende Voraussetzung ist, um Missionar sein zu können, dass man selber den erlebt hat, den man anderen dann auch predigt und vorlebt. Und das, meine ich, ist eine Erfahrung, die die meisten von euch ja gemacht haben, diese Reinigung. Diese Vergebung der Sünde. Und dann passiert hier das Schöne, dass der Engel dann sagt, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen, Vers 7, und deine Sünde ist gesühnt. Wenn du das erlebt hast in deinem Leben, dass die Schuld gewichen ist, dass die Sünde gesühnt ist, dann bist du eigentlich in bester Voraussetzung, ein Missionar zu werden. Das können nur die, die Buße getan haben, die umgekehrt sind und die Gottes Gnade in ihrem Leben erlebt haben. Und jetzt ein Viertes. Ihr merkt schon, wo ich darauf hinaus will. Wen gebraucht Gott eigentlich in der Mission? So habe ich das mal genannt. Wen gebraucht Gott eigentlich in der Mission? In Vers 8, das ist dieser berühmte Vers, den viele kennen, da hört Jesaja die Stimme des Herrn, der spricht, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Nach dieser Reinigung, also nach der Sündenvergebung, nach der Bekehrung, würde man sagen, kommt direkt bei Jesaja der Ruf in die Mission. Jesaja hört darauf und das ist wichtig, dass man auch so etwas hört. Er war offen für diese Berufung. Sein Ja zur Mission war Resultat der Begegnung mit Gott. Er konnte da einfach nicht mehr Nein sagen. Und das Tolle bei der Mission ist nun eben, aber auch die Herausforderung, dass Gott das ja nicht alleine macht. Ich meine, dann bräuchten wir gar keine Missionare. Dann wären Missionsgesellschaften völlig überflüssig, wenn Gott das selber machen würde. Da würden die Leute durch Träume, Visionen und Stimmen aus dem Himmel zum Glauben kommen. Aber so läuft es nicht. Gott hat bewusst uns Menschen in seinen Auftrag mit hineingenommen. Er adelt uns Menschen, dass wir die größte Aufgabe der Welt auf unsere Schultern nehmen, nämlich den Menschen Jesus groß zu machen. Das haben die Mitarbeiter beim SOLA gemacht in den letzten 2 Wochen und ich fand das auch sehr beeindruckend, dass sie den Kindern Jesus groß gemacht haben. Da hat Gott ja Menschen gebraucht. Und so ist das mit Missionaren genauso. In aller Schwachheit und Begrenztheit gebraucht er Menschen dafür. Er könnte das auch selber machen. Das gebe ich zu. Er bräuchte uns eigentlich gar nicht. Aber er hat sich festgelegt und hat gesagt, ich will bewusst die Begrenztheit von Menschen gebrauchen, um die Botschaft des Heils, des Evangeliums anderen Leuten nahezubringen. Und das sind keine anderen Leute als wir. Und ich sage es mal sehr bewusst, es ist niemand anderes als du. Gott gebraucht uns Menschen in erster Linie, um andere Menschen zum Glauben zu führen. Das ist eine Riesenherausforderung. Er hat keine anderen Hände als unsere. Er hat keinen anderen Mund als unseren. Wir sind sein Sprachrohr, seine Botschafter, könnte man sagen. Wir stehen an seiner Statt. Hast du dich mal gefragt, warum du überhaupt noch als Christ auf dieser Welt lebst? Es ist doch interessant, mal zu überlegen, warum hat Gott uns nicht mit der Bekehrung gleich entrückt? Ich meine, es wäre für Gemeindearbeit natürlich auch interessant, ja. Wahrscheinlich säßen hier nur ein paar Leute, die wären ja dann alle unbekehrt, ja. Dann wäre der Gemeindedienst rein evangelistischer. Allerdings hätten wir wahrscheinlich auch keinen Pastor mehr. Wäre natürlich auch ein Problem, ja. Aber warum hat uns Gott nicht mit der Bekehrung gleich entrückt? Warum sind wir noch hier? Der Hauptgrund, warum wir als Christen überhaupt existieren und auf dieser Welt leben, ist nur ein einziger. Dass andere Menschen mit uns in den Himmel kommen. Dass wir anderen Menschen Jesus vorleben. Dass wir für andere Menschen da sind und für andere leben, damit sie Jesus kennenlernen. Gott spricht heute durch sein Bodenpersonal. Und ich sage gleich, das gilt doch auch für uns. Und jetzt möchte ich das Bild nochmal haben. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Diese Christen, die da auf dieser Plattform stehen, ja, die sind ja unglaublich beschäftigt. Also ich habe keinen auf diesem Bild gesehen, der da irgendwie jetzt rumschlief oder so. Nicht? Der eine war im Fitnessstudio, der andere hat irgendwie gefeiert, der dritte, der hat gemalt, der, ich glaube ganz links, hatte der irgendwie noch einen Laptop auf den Knien oder sowas, ist eine moderne Version dieses Bildes. Aber einen gab's, der hat geholfen. Den seht ihr ganz rechts. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Ein einziger. Siehst du zwei? Du hast bessere Augen als ich, du bist noch jünger als ich, du. Sind zwei. Weißt du, das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir anderen Leuten helfen. Dass wir bereit sind, uns die Finger schmutzig zu machen, denn ihr seht an diesen ein oder zwei Leuten, die da drauf sind, ist ja gefährlich. Der neigt sich ziemlich weit raus. Der könnte abrutschen. Vielleicht landet er auch noch im Wasser. Man muss sich die Hände schmutzig machen. Das ist Mühe. Das ist Arbeit. Who cares? Wer kümmert sich um die Verlorenen dieser Welt? Genau das sagt Gott. Übrigens, weltweit gibt es etwa 200.000 Missionare. Das sind so die Schätzungen, 200.000. Wenn man davon ausgeht, dass es Millionen, Milliarden von Christen gibt, ist das eine relativ kleine Zahl. Deutschland hat 3.000 Missionare. Das ist sehr wenig. Wir haben überlegt, wie viele gläubige Leute haben wir in Deutschland? Man schätzt, dass nur jeder tausendste Christ in Deutschland ein Missionar ist. Jeder tausendste. Da sind wir als Gemeinde ja noch gut mit unseren Missionaren, wenn man das mal umrechnet. Gott braucht Leute, ganz bewusst. Ich möchte dazu eine Anekdote erzählen, die mich sehr bewegt hat, schon viele Jahre zurück. Eine Geschichte aus der Geschichte der Baptisten. Wir sind hier eine Baptistengemeinde. Als Johann Gerhard Onken, der Vater und Gründer des deutschen Baptismus, einmal auf einer internationalen Konferenz war, das war im 19. Jahrhundert, wurde er gefragt, wie viele Missionare denn die deutschen Baptisten hätten, also die deutschen Baptistengemeinden. Und damals waren die Baptistengemeinden noch eine kleine Bewegung. Und die Antwort von Johann Gerhard Onken war, wir haben 7000 Missionare. Da haben die Fragesteller gefragt, das kann doch gar nicht sein, das geht doch gar nicht. Das gibt's nicht, 7000 Missionare, ihr seid doch ganz wenige. Und da hat Johann Gerhard Onken zur Antwort gegeben, I consider every member as a missionary. Das heißt, ich betrachte jedes Mitglied der Baptistengemeinden in Deutschland als Missionar. Und die deutschen Baptisten hatten 7000 Mitglieder. Und ich glaube, wir müssen da wieder hinkommen, dass wir bei all dem Wichtigen, dass wir Missionare auf der Wand haben, also Missionare weltweit, dass wir auch als Gemeinde und als Gemeindebewegung wieder dahin kommen zu sagen, wir sind alle Missionare. Und eigentlich, wenn man so will, haben wir 300 Missionare in der Gemeinde. Und eigentlich haben wir als Baptistenbewegung in Deutschland 80.000 Missionare. Natürlich gibt es einige, die sind im Ausland unterwegs oder die sind in besonderen Diensten in Deutschland unterwegs. Die klassischen Missionare, aber eigentlich sind wir alle Missionare. Gott gebraucht Menschen. Und ein letztes. Was ist eigentlich die Botschaft, der Inhalt der Mission? Damals wie heute hat sich eins nicht verändert. Das ist die Botschaft der Mission. Und die darf sich auch nicht verändern, auch wenn die Formen der Evangelisation sich ständig ändern müssen. Die Formen müssen sich ändern, weil sich die Menschen ändern. Aber der Inhalt der Mission, der darf sich nie ändern. Und der Inhalt von Mission heißt Buße, Umkehr, zurück zu Gott. Und das war damals wie heute so. Damals war das, dass Jesaja, nun der große Missionar, wenn man so will, dieser Prophet, das Volk zur Umkehr gerufen hat. Und das ist das ganze Buch Jesaja, ab Kapitel 7, da geht es nur noch um Umkehr, um Hingabe zu Gott. Verlasst euch nicht auf euch selbst, sagt Jesaja, verlasst euch allein auf Gott und er wird euch retten. Und diese Botschaft, liebe Geschwister, dürfen wir nicht verwässern. Das ist die Botschaft, die heute noch gilt und die Menschen verändert und die Gemeinde trägt. Es ist die Botschaft, die diese Welt retten will. Es gibt keine andere Botschaft. Es ist das unverfälschte Evangelium, wie Paulus das mal sagt, das Evangelium von Jesus und von seiner Gnade. Und diese tollste Botschaft der Welt dürfen wir als Kinder Gottes in diese Welt, in diese heillose Welt hineintragen. Und allein das gibt Hoffnung. Es ist die Botschaft von Jesus. Schauen wir uns diese Punkte nochmal an. Es ist wichtig, dass wir uns neu auch an einem solchen Sonntag der Aussendung als Gesamtgemeinde vor Augen führen, wir alle sind Missionare. Egal, wo wir stehen. Ob als Schüler in der Schule und in der Ausbildung, im Beruf, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft. Gott gebraucht Menschen zu seiner Ehre. Es geht um ihn. Der Ausgangspunkt ist Gott selbst. Die Heiligkeit und die Allmacht Gottes sind die Grundlage unserer missionarischen Bemühungen. Wir sehen aber auch, wie schön es ist, wenn Gott dann Menschen zum Glauben führt. Und wir haben das so oft hier erlebt in der Gemeinde, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, gerettet worden sind. Lasst uns daran festhalten. Aber die Frage bleibt, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Und diese Frage ist nicht nur 2800 Jahre alt, weil sie zur Zeit des Jesaja von Gott gestellt wurde, sondern diese Frage ist hochaktuell. Wen soll ich senden? Und wer wird für mich gehen? Ich glaube, dass wir alle diese Frage uns stellen sollten heute Morgen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass der ein oder andere, möglichst aber alle, heute Morgen die Antwort gibt, die Jesaja gegeben hat. Hier bin ich. Sende mich. Amen.